Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich gut veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich gut veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge des Club 3. Diesmal bei uns zu Gast ist Ministerin Susanne Raab. Willkommen. Sie hat gleich 4 Ressorts unter einem Dach: Frauen, Familie, Integration und neuerdings auch Medien. Und gemeinsam mit mir wird die Fragen stellen Doris Vettermann von der Kronenzeitung. Frau Ministerin, es gab jetzt große Aufregung. Kanzler Nehammer ist nach Moskau geflogen zu Putin. Es wurde ihm einiges vorgeworfen, er hat das eigentlich nur für Inszenierung missbraucht, beziehungsweise es könnte Putin für Propagandazwecke missbrauchen. War es die Reise wert?
Also in meinen Augen absolut, denn also wäre eine Gegenfrage, was ist denn die Alternative? Also nichts zu tun ist sicherlich keine Alternative. Zum einen, wenn man das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer betrachtet, das, wo wir alles tun müssen, damit dieses Leid endet und damit der Krieg auch endet. Und zum Zweiten, weil natürlich der Krieg auch unmittelbare Auswirkungen auf unser Land hat, auf Österreich hat, wenn wir uns die Flüchtlingszuwanderung ansehen, wenn wir uns die hohen Energiekosten ansehen, die Rohstoffknappheit. Also das alles bedingt, dass man jedenfalls handeln muss. Der Besuch war gut abgestimmt, auch mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen, mit Olaf Scholz, selbstverständlich auch mit dem Präsidenten der Ukraine, den ja der Bundeskanzler zuvor besucht hat. Und ich glaube, es war richtig und wichtig, einfach die humanitären Korridore anzusprechen, dass der Krieg beendet werden muss, das Leid anzusprechen, von Gesicht zu Gesicht auch einfach zu sagen, was man zuvor in der Ukraine gesehen hat. Ja, diese Eindrücke, die der Kanzler auch persönlich gewonnen hat, auch wirklich in einem persönlichen Gespräch dem russischen Präsidenten mitzuteilen. Und daher bin ich davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, das zu tun.
Aber weil Sie gerade gesagt haben, der Besuch war gut abgestimmt, das sehen andere doch anders. Also mit der gesamten EU war es definitiv nicht abgestimmt. Es waren einzelne Staats- und Regierungschefs vielleicht, sagen wir mal, informiert. Bundespräsident wusste eigentlich auch nichts davon. Auch der Koalitionspartner, die Grünen, waren einigermaßen überrascht. Sollte man nicht, wenn man so etwas tut, das dann doch auf breitere Beine stellen und auch vielleicht besser vorbereiten oder eben die Menschen wirklich einbinden oder alle, die davon irgendwie betroffen sind?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es selbstverständlich gemeinsam abgestimmt ist mit jenen, die sozusagen da auch federführend sind. Und das ist die Europäische Kommission in dem Fall. Und das sind auch jene, die mit Putin auch in Gesprächen sind, wie beispielsweise eben auch der deutsche Bundeskanzler. Das war mal sozusagen außenpolitisch sicherlich das Wichtigste. Ist ganz selbstverständlich, dass das kein Alleingang Österreichs sein muss und auch das dort auch begrüßt wurde. Und selbstverständlich hat der Bundeskanzler auch innerhalb des Regierungsteams informiert und der Vizekanzler hat sich auch positiv dazu geäußert. Ich möchte einfach betonen, dass ich das sehr gut finde, dass man sozusagen auf der einen Seite auch die Solidarität mit der Ukraine zu jedem Zeitpunkt betont, selbst auch mit dem Präsidenten Zelensky im Gespräch ist, in die Ukraine fährt und auf der anderen Seite auch diese Eindrücke, wie gesagt, nach Russland mitnehmen und ganz klar ansprechen, dass dieser Krieg ein Ende haben muss und ganz klar ansprechen, wo die Verantwortung liegt und dass dieses Leid auch beendet werden soll.
Die Solidarität mit der Ukraine stellt ja, glaube ich, auch niemand in Frage. Aber hätte man sich nicht auch im Vorfeld vielleicht der Reise nach Moskau überlegen müssen oder vielleicht besser überlegen müssen, was denn Russland, was Putin aus dieser Reise macht? wir wissen, es gab keine Bilder, also da konnte er sich nicht inszenieren. Aber wir haben am nächsten Tag alle gelesen, was die russische Zeitung Pravda daraus gemacht hat. Die hat geschrieben, Bundeskanzler Nehammer ist da gar nicht hingefahren in einer Friedensmission und er war über die Ukraine eigentlich gar nicht besorgt. Und er ist nur gekommen wegen dem Gas und er wollte Putin erpressen.
Ja, natürlich, also dass sozusagen hier russische Propaganda betrieben wird, ist ja ein Phänomen, das uns bekannt ist. Nicht zuletzt haben wir auch in Österreich Russia Today, Sputnik verboten, nicht nur in Österreich, sondern die Verbreitung in ganz Europa, auch hier gemeinsames Vorgehen der Europäischen Union. Aber ich glaube, da merkt man auch, wie wohl überlegt diese Vorbereitung war, nämlich ganz klar sich zu überlegen, es ist wichtig, dass es keine Bilder gibt, die hier missbräuchlich verwendet werden, die ja große sozusagen große Auswirkung und auch Emotionen hätten zur Folge gehabt. Also hier hat der Kanzler wirklich wohl überlegt, wie man vorgeht. Und dieses sensible Vorgehen hat auch dazu geführt, dass jetzt im Nachklang natürlich auch mit den europäischen Partnern die Reise positiv bewertet wird.
Hat man vielleicht deswegen mit dem Koalitionspartner das offenbar kaum abgestimmt aus Sorge, dass es vorzeitig bekannt wird? Weil diese Sorge gab es ja.
Also ich kann Ihnen nur sagen, es ist in der Koalition gut abgestimmt und da gibt es überhaupt nichts, dass es sozusagen jetzt irgendeinen bitteren Nachgeschmack gibt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es wird wertgeschätzt, dass wir wirklich auf die humanitären Notwendigkeiten mit Nachdruck verwiesen haben, dass der Kanzler hier auch Kante gezeigt hat, dass der Kanzler hier auch in der Klarheit der Worte, auch gefunden hat und das wird innerhalb unseres gemeinsamen Regierungsteams, aber auch innerhalb der Europäischen Union hier, wie gesagt, positiv bewertet.
Ist er da vielleicht auch in einer Rolle als Bote einer Botschaft von Präsident Zelensky gefahren, dem sehr ganz wichtig ist, dass es in der Ostukraine humanitäre Korridore für die Flüchtenden gibt?
Also ich möchte niemandem etwas in den Mund legen, das ist mir wichtig. Ich war auch beim persönlichen Gespräch mit Präsident Zelensky und Bundeskanzler Nehammer nicht dabei, deshalb möchte ich da nicht so weit gehen, aber ich habe mich ja gestern auch mit dem ukrainischen Botschafter ausgetauscht, sehr lange und sehr intensiv und selbstverständlich ist das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge, abseits davon, dass der Krieg endet, natürlich humanitäre Korridore und dass die humanitären Hilfslieferungen auch angeliefert werden können und dass die Menschen sich sozusagen so gut es geht noch von A nach B bewegen können. Und da kommen aber dann viele andere Dinge hinzu. Der ukrainische Botschaft hat gestern angesprochen, dass es eine breite Verminung gibt natürlich, ja, große Gefahr für die Bevölkerung, wenn sie eben sich bewegt. Also ganz, ganz viele Themen und daher hat der Bundeskanzler selbstverständlich diese Themen auch mitgenommen und sie bei Putin ganz klar angesprochen.
Jetzt sprechen wir aber eigentlich auch seit der Reise des Bundeskanzlers nach Moskau mehr über den Berater oder die Berater des Bundeskanzlers und weniger über den zu Beratenden. Also ich spreche hier den ehemaligen Bildchef Kai Diekmann an, der jetzt Berater des Bundeskanzlers ist, der ihn im U-Ausschuss berät, aber offensichtlich auch jetzt in außenpolitischen Dingen, der in Kiew mit war, der auch in Moskau mit war. Es gibt jetzt schon parlamentarische Anfragen dazu von der Opposition. Man hört auch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, dass in der ÖVP nicht alle sehr glücklich sind über diesen Berater. Wie sehen Sie das?
Also bei uns ist das irgendwie überhaupt kein Thema, weil erstens, also der Bundeskanzler hat ein ganz breites Beraterteam von uns Minister, die ihn in Fachbelangen beraten, über natürlich jetzt gerade in der Vorbereitung außenpolitische Berater, eine ganz wichtige Sektion auch im Bundeskanzleramt, dann natürlich ganz zentral die ganzen Diplomatinnen und Diplomaten im Außenministerium. Der Außenminister war ganz intensiv involviert in die Vorbereitung der Reise und dann gibt es noch weitere Gesprächspartner und wenn Sie so wollen, auch Berater, aber das ist einfach jedem selbst überlassen, mit wem man sich da auch austauscht und spricht. Am Ende des Tages ist es einfach wichtig, was rauskommt und was die politischen Handlungen sind. Ja. Und die, wie gesagt, würde ich in dem Fall eigentlich positiv und auch gut vorbereitet bewerten.
Es heißt, dass Frau Nehammer dafür verantwortlich ist, dass Kai Diekmann jetzt Berater ihres Mannes ist. Spielt die Frau des Bundeskanzlers da nicht eine zu große Rolle?
Also ich finde wirklich persönlich, dass dieses Schlaglicht, das jetzt hier plötzlich nicht nur auf Politiker, sondern auch auf Ehepartner oder gar Kinder gesetzt wird, dass das einfach völlig verfehlt ist. Und das hat eine Dimension erreicht, die ich nicht in Ordnung finde. weil man sucht als Politiker aus diesen Job und man sagt ja und man weiß, was das auch bedeutet. Aber was keiner von uns will, ist sozusagen, dass eben auch die Ehepartner, die Familie, die Kinder oder die Eltern hier irgendwo sozusagen in dieses politische, auch will ich sagen, Spiel geraten. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich finde, das geht einen Schritt zu weit.
Wobei sie ja eine Rolle gespielt hat. Sie war auch selber in der Politik. Sie hat ihn begleitet nach Berlin zu Olaf Scholz, was durchaus auch Wellen erzeugt hat. Das heißt, sie ist ja nicht eine Frau, die quasi sich selbst in den Schatten stellt.
Ja, ich glaube, das muss man auch nicht als Frau. Ich glaube, man kann als Frau sehr wohl also eine starke Rolle auch spielen. Und natürlich, gerade wenn man Bundeskanzler ist, aber auch wenn man Bundesminister ist, dann ist es selbstverständlich, dass das kein Job ist, wo man in der Früh um 8 ins Büro geht und dann um 18 Uhr den Job sozusagen hinter mir die Tür zu und hinter mir die Sinnflut, sondern das ist sozusagen, das kann man nicht ablegen. Auch zu Hause ist das natürlich immer wieder ein Thema. Dennoch ist es wichtig, dass wir hier auch einmal eine Grenze ziehen. Ich glaube, das war dem Bundeskanzler auch wichtig, das zu betonen, dass wenn auch hier die Familie ein politisches Ziel wird und wenn die Familie hier in Misskredit gezogen werden soll, dass das eine Grenze ist, die es nicht zu überschreiten gilt.
Ich höre so heraus, Sie sprechen hier jetzt gerade die ganze Affäre rund um den Cobra-Unfall an. Also es gab einen Unfall von zwei Personenschützern der Familie Nehammer, die alkoholisiert einen Unfall verursacht hätten. Da gab es dann einen anonymen Brief, der auch sozusagen die Frau des Bundeskanzlers hier beschuldigt hat. Aber ist es nicht so, dass der Bundeskanzler selber diese ganze Affäre, wenn wir es so nennen wollen, eigentlich erst groß gemacht hat, indem er auf ein anonymes Schreiben reagiert hat und eine relativ wütende, eiligst einberufene Pressekonferenz gegeben hat? Hat er das nicht selber zu groß gemacht, das Thema?
Also ich verstehe das sehr gut, weil wie gesagt, ich glaube, wenn die Familie sozusagen das zum Ziel wird, dann hat man auch die Verpflichtung, die Familie hier auch zu unterstützen und zu beschützen. Ich verstehe das sehr gut. Ich habe selbst auch Personenschutz, ja, seit, will man schon fast sagen, Jahren, ja. Ich weiß, was das auch für eine Belastung sein kann. Ich weiß, was das für die gesamte Familie bedeutet. Wir wissen das auch von anderen Ministern. Ich meine, zuletzt Kollege Mückstein, der das auch als wesentlichen Rücktrittsgrund genannt hat. Das ist nicht lustig. Das ist sehr schwierig. Und daher ist natürlich hier auch sozusagen will man ja auch als politische Figur, ist man ja nicht nur Politiker, man ist ja nicht nur Ministerin, sondern man ist ja in meinem Fall auch Mutter und man ist auch Ehefrau. Und da finde ich es absolut legitim, dass man auch mal als Mensch sagt, da ist eine Grenze erreicht. Das finde ich einfach total legitim.
Aber wie sehr sind Sie befreundet mit Ihren Personenschützern? Weil das Problem war ja natürlich auch, dass es eine Art Verbrüderung gab, man hat gemeinsam getrunken, es war dann Alkohol eben zu viel im Spiel, was dann zum Unfall geführt hat. Ist es für Sie vorstellbar, dass man quasi sich auch anfreundet mit den Personenschützern?
Also erstens, die sozusagen Darstellung, die Sie jetzt gesagt haben, die kann ich so nicht bestätigen, weil ich auch die Geschehnisse so nicht kenne, weil ich auch nicht dabei war. Das kann ich nicht bewerten, das möchte man sagen. Und zum Zweiten, ich habe ein sehr professionelles Verhältnis mit den Personenschützern, teilweise auch Personenschützerinnen, ja, die in meinem Fall auch tätig sind. Aber schauen Sie, ich sage Ihnen ein Beispiel. Die Personenschützer waren die ersten abseits vom Krankenhauspersonal und von meinem Mann, die mein Baby gesehen haben. Ja, also das sind schon sehr weite Einschnitte ins private Leben. Mhm. Sie sind immer dabei und das möchte ich, also ich möchte die Arbeit, die hier getan wird, nicht geringschätzen, auch von Seiten der Polizistinnen und Polizisten. Das ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit, aber dennoch ist es auch für die betroffenen Personen, die unter Personenschutz stehen, nicht immer nur einfach. Ich möchte aber auch nicht jammern, denn ich möchte betonen, wir alle haben uns das ausgesucht, auch in diesem sozusagen Politikerin zu sein. Und zwar weiß man von vornherein nicht immer, dass das dann auf einen zukommt, muss man auch ehrlich sagen. Aber man sucht es sich selbst aus, man muss eine dicke Haut haben. Und das gehört bei manchen Politikerinnen, alle haben ja nicht Personenschutz, eben auch dazu.
dass Personenschutz kein Spaß ist und dass das nicht lustig ist. Ich glaube, das steht auch außer Frage und dass das für alle Betroffenen äußerst unangenehm ist. Das Problem bei der Sache war ja dann auch nur, dass dann die erzählte Version mehrmals geändert werden musste und sich dann sozusagen die Erstversion als unrichtig herausgestellt hat und auch der Bundeskanzler und auch seine Ehefrau dann immer mehr Details zugeben mussten.
Ich glaube, man muss da schon auch ein bisschen sozusagen am Ende des Tages aber auch die Kirche im Dorf lassen. Also ich verstehe schon, dass man sozusagen, dass das innenpolitisch irgendwie ein Thema ist, aber dennoch, glaube ich, gibt es hier unterschiedliche Ebenen. Zum einen, wie gesagt, halte ich es einfach für falsch, wenn die Familie hier so auch ins Rampenlicht gezogen wird, beziehungsweise wenn die Familie hier auch Teil des zum politischen Spiel gemacht wird, wie es auch von den Oppositionsparteien passiert. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Da ist eine Grenze überschritten. Und zum Zweiten, ja, die dienstrechtlichen Angelegenheiten, die muss man sich eh ansehen. Das wird ja ohnehin geklärt. Und abseits von diesen Themen haben wir halt einfach wirklich in der Regierung und in unserer Gesellschaft aktuell wirklich ganz, ganz große Herausforderungen, die mich, um ehrlich zu sein, mehr beschäftigen als diese Themen.
Jetzt stehen Sie selbst seit der Präsentation der Islamlandkarte unter Personenschutz. Gibt es noch immer Drohungen gegen Sie eigentlich?
Nein, schon viel früher. Das hat begonnen bei den Ausschreitungen von Favoriten. Also das ist jetzt schon, das war im Sommer vor einem Jahr bereits, wo mein Personenschutz begonnen hat. Und es passiert eben eine laufende Evaluierung. Also immer wieder sozusagen wird diese Prüfung vom Verfassungsschutz durchgeführt, ob es noch Notwendigkeiten gibt. Und offensichtlich bestehen die weiter.
Weil Sie für Integration zuständig sind wahrscheinlich. Ein heißes Thema.
Es ist sicherlich eine unterschiedliche Gemengenlage. Ich vertraue hier auf die Bewertung des Verfassungsschutzes, ob das notwendig ist oder nicht. Wie gesagt, es ist jetzt kein persönlicher Wunsch, sondern es ist eben eine polizeiliche Notwendigkeit.
Sie haben gerade gesagt, Österreich steht vor sehr vielen Herausforderungen. Es gibt sehr schwierige Themen, die sich auch nicht nur in Österreich, sondern auch vor allem weltweit oder in unserem relativ nahen Umfeld abspielen. Damit sind wir bei der Ukraine und beim Krieg. Seit Kriegsbeginn sind ungefähr 60.000 oder knapp 60.000 Menschen aus der Ukraine nach Österreich gekommen, Flüchtlinge. Schätzungen gehen davon aus, dass es bis zu 200.000 oder ungefähr so viele werden. Das sagt jetzt auch die Caritas. Klaus Schwertner ist jetzt, glaube ich, gerade noch in der Ukraine und hat also auch diese Zahl genannt. Wie sind wir denn auf diese weiteren zigtausenden Menschen vorbereitet? Wie soll sich denn das alles ausgehen?
Ja, ich habe mich gerade, bevor ich hierher gekommen bin, auch mit dem Caritas-Präsidenten Landau getroffen, um diese Perspektive zu besprechen. Und zum einen ist es natürlich schwierig, hier eine Prognose abzugeben, wie sich der Krieg weiterentwickelt, was das dann für Auswirkungen auf die Vertriebenen nach Österreich hat. Wir haben jetzt, wie Sie gesagt haben, 58.000 Menschen aus der Ukraine, die sich in Österreich registriert haben. Und das bedeutet schon, dass es hier jetzt einmal den Wunsch gibt, in Österreich zu bleiben, vorübergehend. Die Zahlen der Vertriebenen sind jetzt noch immer steigend, aber nicht mehr so exponentiell wie die letzten Wochen. Sollte sich allerdings sozusagen die Situation besonders im Osten der Ukraine jetzt weiter verschärfen, was leider Gottes zu erwarten ist, erwarten wir auch in Österreich, dass es wieder Auswirkungen gibt. Und das sind ganz große Herausforderungen natürlich, die ich aber finde, dass wir jetzt in den ersten Wochen mal gut gemeistert haben. Ja, also wir haben rasch einen Registrierungsprozess aufgestellt, wir haben rasch Unterkünfte geschaffen, wir haben eine riesige Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen. Das ist wirklich unglaublich. Und all das ist einmal wichtig, Zugang zum Gesundheitssystem, dass eben jeder ein Dach über den Kopf hat. Aber selbstverständlich für mich geht es dann in einem zweiten Schritt darum, wenn das alles geklärt ist, ja, und wenn die Menschen immer mehr untergekommen sind, dass das ja viel mehr bedeutet, den Ukrainerinnen und Ukrainern einen Platz in unserer Gesellschaft zu geben. Also das ist ja viel mehr als ein Dach über dem Kopf und Versorgung und Essen und Gesundheitssystem, sondern da geht es ja darum, dass sie schnell in den Alltag kommen, dass sie ihrem Beruf nachgehen können, dass die Kinder gut in der Schule untergebracht sind, dass sie Deutsch lernen. Und das ist immer auch so Gratwanderung, was die Integration betrifft, möchte ich sagen, weil im Bereich der Integration sind wir gewöhnt, dass, wenn wir von Integration sprechen, dass die Menschen langfristig in unsere Gesellschaft integriert werden, weil sie ja bleiben. Und jetzt kennen wir die Bleibeperspektive nicht, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen alle, sie möchten gerne zurückgehen. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie lange sie bei uns bleiben werden. Wir wissen nicht, wie sich der Krieg entwickelt. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, sozusagen all unsere Programme von Beginn an zu öffnen, von Beginn an ihnen zur Verfügung zu stellen, da nicht lang zuzuwarten, zu schauen, wie sich der Krieg entwickelt, sondern hier volle Kraft voraus, auch für Integrationsmaßnahmen, auch wenn sie womöglich nicht von absolut langfristiger Dauer sind.
Wobei manche Privatleute, die Ukrainerinnen, also sind ja vor allem Frauen, aufgenommen haben mit ihren Kindern, beklagen schon ein bisschen die Bürokratie, also dass manches nicht wirklich flott funktioniert.
Also das kann ich so überhaupt nicht teilen. Ich war auch selbst dabei, 2015, 2016 war da auch schon als Mitarbeiterin im Integrationsbereich tätig. Da haben wir sicherlich in den letzten Jahren viel gelernt. Auch die Hilfsorganisationen stellen uns da jetzt nochmal gutes Zeugnis aus, was die Strukturen betrifft. Der Flüchtlingskoordinator macht, wie ich finde, einen super Job. Wir haben jetzt gerade erst versucht, die Bürokratie für den Integrationsbereich noch einmal abzubauen, indem wir gesagt haben, wir möchten gerne, dass die Menschen, wenn sie kommen, an einer Schnittstelle alle Fragen beantwortet bekommen. Die Registrierung, wo kann ich die Kinder zur Schule anmelden, wo bekomme ich Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen, wo bekomme ich Deutschkurse. An diesen sogenannten Service Points haben alle zuständigen Ministerien sich zusammengetan, damit da unbürokratisch die Menschen an einem Tag so viel wie möglich erledigen können. Das ist echt ein großer Wurf. In allen Bundesländern, die alle Landeshauptleute unterstützen uns ja in diesem Vorgehen, und das wird noch einmal eine enorme Erleichterung sein. Ist jetzt schon im Feld, die ersten sogenannten Service Points sind schon ausgerollt und in den nächsten Wochen alle Bundesländer durch.
Jetzt zeigt sich aber bei aller Hilfsbereitschaft, die Österreich hier auch gegenüber den ukrainischen Vertriebenen hat, ein bisschen die Diskussion, dass so die Flüchtlingsfrage in zwei Klassen geteilt wird. Sozusagen auf der einen Seite die, nennen wir es mal plakativ, guten Flüchtlinge aus der Ukraine und auf der anderen Seite die vielleicht nicht so guten aus Afrika und aus dem Raum Syrien und Afghanistan. Ein Thema, das hat auch der Kardinal Schönborn unlängst angesprochen, dass das so hier eine Art Zweiklassengesellschaft wird, wo die einen gegen die anderen ausgespielt werden. Sehen Sie das Problem auch?
Nein, ich sehe das wirklich überhaupt nicht, weil das würde ja bedeuten, dass wir sozusagen Menschen hier in irgendeiner Art und Weise nicht würdig behandeln. Das Gegenteil ist ja der Fall. Also ich möchte zum einen einmal sagen, alle Flüchtlinge, die gekommen sind, 2015, 2016, aber auch die jetzt noch kommen, es kommen ja nicht nur ukrainische Vertriebene. Wir hatten ja letztes Jahr 40.000 Asylanträge aus Syrien, Afghanistan, dem Irak. Alle bekommen eine Grundversorgung, alle bekommen ein Dach über dem Kopf, bekommen Verpflegung, bekommen zum Beispiel, wenn sie zu Behörden gehen müssen, Fahrtkosten ersetzt, ja, bekommen einen freien Zugang zum Gesundheitssystem, bekommen Schuleinschreibungen für Kinder, das Bildungssystem steht offen, Deutschkurse, Arbeitsmarktintegration, also eine Vielzahl an Maßnahmen. Das gilt für alle. Dennoch müssen wir uns einfach die Fakten ansehen. Wir haben jetzt ein gemeinsames Regime innerhalb der Europäischen Union gefunden für die ukrainischen Vertriebenen. Eine gemeinsame Verordnung im Gleichklang mit allen europäischen Ländern. Ja, das sind spezielle Rechtsnormen, auf die man sich da jetzt verständigt hat, im Unterschied zur Genfer Flüchtlingskonvention. Warum? Weil man gesagt hat, es ist eben jetzt Krieg am eigenen Kontinent. Also der Krieg ist halt einfach 500 Kilometer entfernt. Und nicht wie in Fällen von 2015, 2016 auf anderen Kontinenten. Und daher gilt jetzt ein anderes Rechtssystem, auf das man sich verständigt hat. Und es gibt eben auch Unterschiede, die wir in der Integration wahrnehmen. Rein faktische Unterschiede. Es sind jetzt über 80% Frauen mit Kindern. Es waren damals fast 80% Männer, die gekommen sind. Ja. Und aus meiner Sicht, als eine, die wirklich viele Jahre im Asylwesen auch tätig ist, das Asylsystem trägt genau diesen Gedanken, nämlich, dass die Menschen, die flüchten müssen, dort Schutz finden, wo sie am schnellsten Schutz finden, in der Nachbarschaft. Und das ist in Syrien und Afghanistan, in den Konflikten und Kriegen dort und im Irak eben eigentlich nicht Österreich. Und jetzt ist es halt Österreich. Und daher ist es, finde ich, durchaus legitim, dass man unterschiedliche Zugänge im Helfen auch hat. Dass man sagt, da möchten wir primär vor Ort helfen und da helfen wir jetzt Natürlich primär, indem wir auch Unterkünfte zur Verfügung stellen.
Aber es geht ja nicht nur ums Vor-Ort-Helfen, sondern zum Beispiel ein Bereich, der zumindest, wenn es nach der Regierung geht, nicht gleich sein soll, ist die Zuverdienstgrenze. Grundeinkommen oder Grundversorgung ist natürlich gleich für alle, aber die Zuverdienstgrenze ist sozusagen für normale Flüchtlinge, wenn wir es so nennen wollen, 110 Euro und für Vertriebene aus der Ukraine soll es jetzt 485 Euro sein. Es gibt ja noch keine Einigung, Kärnten hat sich quergelegt, aber da ist ja sozusagen dann keine Gleichbehandlung.
Ja, das ist deshalb so, weil eben aufgrund dieser europäischen Verordnung, dieser Vertriebenenverordnung, vorübergehenden Schutzverordnung, die ukrainischen Vertriebenen vollen Arbeitsmarktzugang haben. Und das haben Asylwerber, die nach Österreich kommen, wo eben zuerst geprüft wird, ob ihnen Asyl zusteht und nicht, haben keinen vollen Arbeitsmarktzugang. Und deshalb sagt man, die Ukrainerinnen und Ukrainer haben jetzt vollen Arbeitsmarktzugang, sind in der Grundversorgung, aber weil sie diesen Arbeitsmarktzugang haben, sollen sie ihn auch nutzen können, indem man die Zuverdienstgrenze auch etwas hebt. Ich glaube außerdem, dass das sehr klug ist, weil es eben sehr viele Frauen und Kinder sind, die kommen. Die sind in der Grundversorgung, die brauchen die Unterstützungsleistungen, dass sie dort auch versorgt werden, dass die Kinder versorgt werden, Dach über dem Kopf, auch Essen natürlich. Und dennoch kann man aber sozusagen nebenbei, während die Kinder beispielsweise in der Schule sind oder im Kindergarten sind, auch ein bisschen arbeiten. Ich glaube, dass das eine vernünftige Sache ist und würde hoffen, dass alle Bundesländer hier auch mitwirken.
Jetzt haben Sie selbst gesagt, 2021 sind fast 40.000 Asylanträge gestellt worden in Österreich. Wäre jetzt nicht Krieg und Pandemie, würden wir wahrscheinlich vorrangig über dieses Thema diskutieren. Wie kann es nicht doch irgendwann einmal auch zu einer Überforderung der Gesellschaft kommen? 80% der Syrer bekommen auch einen positiven Asylbescheid. Man weiß, dass viele Männer eben aus arabischen Ländern kommen, wo es mit Frauenrechten, homosexuellen Rechten und so weiter nicht so gut ausschaut. Wie schaut es jetzt wirklich aus mit der Integration, für die Sie ja zuständig sind?
Ja, ich stimme Ihnen auch in Ihrer Eingangsanalyse zu, dass das eine sehr hohe Anzahl an Asylanträgen ist. Wir hatten die Anzahl zuletzt so vor Beginn der Flüchtlingskrise 2015, 16, 2014 ungefähr, sozusagen, wo die Zahlen angestiegen ist. Wir sehen übrigens, das betrifft nicht nur Österreich, sondern ganz Europa, dass die Asylantragszahlen wieder stark steigen und dass das natürlich in Anbetracht von den riesigen Herausforderungen, die wir haben, Ukraine-Krieg, Pandemie, Teuerung etc. sozusagen, unter anderen Umständen wahrscheinlich eine breitere gesellschaftliche Debatte wäre. Ich denke aber dennoch, dass wir grundsätzlich gut aufgestellt sind. Ja, wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren wirklich breite Integrationsstrukturen aufgebaut. Wir haben aber noch natürlich auch viel noch immer auch daran zu arbeiten, aus der großen Anzahl an Menschen, die gekommen ist 2015, 16. Also Sie müssen sich vorstellen, weil Sie auch gesagt haben, die hohe Anerkennungsquote von Syrer, also ungefähr 130.000 Personen seit 2015 haben einen positiven Asylbescheid bekommen. Also das ist eine mittelgroße Stadt in Österreich. Ja.
Gibt es einen Punkt, wo es eine Überforderung vielleicht gibt? Oder also muss man irgendwo eine Grenze einziehen, wo man sagt, ja, das Meer ist nicht zumutbar?
Also diese Frage, die stellt sich in der Integration, also da hat seit Jahren stellt man sich diese Frage, aber man hat noch nie eine abschließende Antwort gefunden. Ich kann nur sagen, es gibt natürlich gewisse Systeme, wo es weiterhin eine Durchlässigkeit geben muss. Also ich sage, wo wird es kritisch? Ja? Wenn im Bildungssystem einfach ganz viele Klassen sind, wo nur Kinder mit nicht deutscher Muttersprache sind.
Aber das ist ja längst passiert in Wien. In Wien gibt es ganz viele, wo 90% Kinder sind, die daheim nicht Deutsch sprechen.
Deshalb ist es auch wichtig, dass man sagt, wie geht man damit um? Nämlich man richtet sogenannte Deutschklassen ein, dass man zuerst mit den Kindern Deutsch spricht und dann sozusagen die Kinder ins Regelsystem überführt. Aber ja, es ist sicherlich immer besser, wenn man eine gute Durchmischung hat, egal ob in der Gesellschaft, in der Klasse oder in einem Unternehmen, sage ich jetzt einmal. Ja. Das ist für die Integration ganz essentiell. Arbeitsmarkt ist natürlich ein Thema. Wir haben derzeit viele offene Stellen, deshalb sozusagen hat der Arbeitsmarkt nur eine gewisse Durchlässigkeit beziehungsweise auch einen Bedarf. Und natürlich das Sozialsystem. Also wenn viele langfristige Mindestsicherung sind, dann ist das eine große Belastung auch für den Staat. Deshalb arbeiten wir daran, Deutsch lernen, Deutsch lernen, Deutsch lernen. Das ist einfach das Wichtigste. Und wir haben auch Integrationsverpflichtungen seit der Flüchtlingskrise, also dass sozusagen man nicht nur einen Deutschkurs bekommt, sondern ihn auch machen muss bei sonstiger Kürzung von Sozialleistungen. Nicht nur Wertekurse, weil sie die Wertefrage auch angesprochen haben, machen muss, sondern auch verpflichtet ist dazu. Die Wertefrage ist nur eine, die lässt sich nicht innerhalb von einem oder zwei Jahren klären, sondern einen Wertewandel auch zu durchleben und neue Werte in seine Sozialisation zuzulassen, das braucht viele Jahre.
Sie haben jetzt gesagt, wir reden schon sehr lange über Integration und wie das funktionieren kann und wo vielleicht auch eine Grenze sein könnte. Ungefähr ähnlich lang reden wir auch darüber, dass die Asylverfahren eigentlich zu lange dauern und dass Menschen dann erst nach vielen, vielen Jahren vielleicht den negativen Asylbescheid kommen und dann ausgewiesen werden. Wann wird denn da sozusagen eine Verbesserung in Sicht sein?
Ja, das ist richtig. Also ein kurzes Asylverfahren macht wirklich viel aus im positiven Sinne, weil man dann recht schnell Klarheit
hat. Aber die Verfahren sind nicht kurz bei uns.
Naja, man muss ja das auch immer so betrachten. In einer ersten Instanz, also in der ersten Instanz, wo über das Asylverfahren entschieden wird, sind die Verfahren sehr kurz. Wenige Monate, also im Durchschnitt 3 bis 6 Monate. Und dann berufen die Menschen, also sie bekommen einen negativen Asylbescheid und dann sagen sie, so, jetzt gehen wir in die zweite Instanz. Und dann kommt noch einmal ein negativer Asylbescheid und jetzt gehen wir in die dritte Instanz und dann bin ich schon beim Verfassungsgerichtshof. Und das alles, diese Berufungen, ziehen das natürlich wahnsinnig in die Länge. Und das macht es nicht leichter. Ich möchte nur sagen, bei vielen ist es so, wenn man die erste Entscheidung betrachten würde, dann hätte man sehr rasch Klarheit. Und ja, also da ist viel passiert, zum Beispiel, dass man Personal von der ersten dann in die zweite Instanz gibt, weil viel mehr Verfahren jetzt in der zweiten Instanz geführt werden. Am Ende des Tages ist es aber ein Instanzenzug, der bis zum Verfassungsgerichtshof geht. Man kann die Verfahren beschleunigen, indem man viel Personal zur Verfügung stellt. Aber es ist das auch sozusagen der Rechtsstaat, der eben bedeutet, es hat jeder die Möglichkeit zu berufen. Dass das nicht immer nur Vorteile hat, besonders für die Integration, liegt auf der Hand.
Wir müssen jetzt eine kleine Werbepause machen und kommen gleich wieder.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Wir sind wieder zurück beim Club 3 mit Ministerin Susanne Raab. Wir haben es vorhin besprochen, es gab mal eine Islamlandkarte, die ja sehr umstritten war. Was ist eigentlich daraus geworden?
Also die besteht weiter, das ist ein Forschungsprojekt der Islamischen Fakultät, des Islamischen Instituts an der Universität Wien, besteht weiterhin, ist auch, glaube ich, ein gutes, wichtiges Projekt. Mir ist es wichtig, dass wir sozusagen im Bereich des politischen Islam einfach auch ein bisschen Klarheit gewinnen, hier Licht ins Dunkel bringen. Das ist für Österreich wichtig, dass wir auch einen Einblick bekommen, sollte es hier Institutionen und Organisationen geben, die hier Werte verbreiten, die nicht in unserem europäischen Wertefundament sind. Und die Universität widmet sich diesen Unterscheidungen und deshalb halte ich das für ein vernünftiges Projekt. Im Übrigen hat die Datenschutzbehörde, die Zuständige, auch letztens darüber positiv bewertet, dass es sehr wohl in Ordnung ist, dass man sich auch auf einer Landkarte die einzelnen Institutionen und Vereinen, dass die sich darstellen. Das sind ja alles Vereine, die im offiziellen Vereinsregister vermerkt sind. Die werden auf dieser Landkarte auch dargestellt. Und das sind als öffentlich zugängliche Daten und deshalb ist hier auch kein negativer Eingriff in ein Grundrecht.
Weil ja eine große Aufregung war, dass man, weil diese Vereine vielleicht zum Teil auch Anschläge fürchten, dass die quasi nicht nur vor, sondern auch ausgestellt werden.
Ja, aber das sind ja alles öffentliche Vereinsdaten. Also wenn ich einen Verein gründe, dann muss ich ja die Adresse des Vereins, ich bin ja dann sozusagen auch ein öffentliches Rechtskonstrukt als Verein. Ich bin ja dann keine Privatperson mehr, sondern muss ich mich ins Vereinsregister eintragen lassen. Das ist öffentlich zugänglich. Das sind ja als öffentliche Daten. Und am Ende des Tages geht es doch darum, dass wir doch einfach wissen wollen, wo in unserer Gesellschaft es Phänomene gibt, die eine Gefahr für unsere Gesellschaft sind. Sei es jetzt aus dem linksextremistischen Bereich, aus dem rechtsextremistischen Bereich selbstverständlich, aber eben auch aus dem islamistischen Bereich. Und genauso wie es Forschungsprojekte im Rechtsextremismus gibt, die sie dem anwenden, den Strukturen im rechtsextremen Bereich, gibt es hier auch Forschungsprojekte, die sich dem Aufdecken von islamistischen Strukturen widmen. Und ich arbeite nicht nur in Österreich, sondern auch international. Wir haben hier auch europäische Partnerschaft mit anderen europäischen Ländern. Wir haben hier eine Art Allianz gegen den Islamismus gegründet, wo wir eben auch mit anderen europäischen Ländern zusammenarbeiten, weil diese Netzwerke nicht nur in Österreich sind, sondern sehr wohl grenzüberschreitend nach Deutschland, nach Dänemark gehen, in die Schweiz gehen, in andere europäische Länder gehen. Und daher werden diese Erkenntnisse, die hier gesammelt werden, sehr wohl auch geteilt mit anderen europäischen Partnern.
Aber der Vorwurf war und ist ja schon eher so einer, auch einer pauschalen Verdächtigung der islamischen Vereine oder Organisationen. Es war kurz nachdem die Landkarte auch online war, sind die Identitären ausgerückt und haben auch entsprechende Schilder vor Vereinen aufgestellt, um sozusagen noch mehr darauf aufmerksam zu machen oder, so wie Sie es gesagt haben, zu warnen. Ist das nicht gefährlich?
Nein, also das ist absolut zu verurteilen, dass hier die Identitären dieses Projekt missbraucht haben, selbstverständlich. Und niemals ist es weder das Ziel der Forschenden, der Wissenschaft, noch mein Ziel hier, einen Pauschalverdacht auszusprechen. Im Gegenteil. Es gibt ganz viel wertvolles Engagement in der muslimischen Community. Ganz viel tolle Vereine, ja, die hier auch einfach einen wertvollen Beitrag für die Integration leisten. Aber es gibt eben auch Vereine, die hier sehr stark von außen gesteuert werden, wo eben hier auch aus dem Ausland Einfluss nach Österreich kommt, den wir nicht haben wollen. Und ich glaube, dass es auch für die muslimische Community wertvoll ist, wenn man diese Einflüsse aufdeckt. Wenn man sagt, wo, zu welcher Ideologie, zu welcher Strömung wird welcher Verein auch sozusagen, steht welcher Verein nahe. Das ist ein Mehrwert, aber es ist niemals eine Pauschalierung. Deshalb ist es auch wichtig, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun und natürlich nicht die Politik, aber es muss ein faktenbasiertes Projekt sein, selbstverständlich.
Ich würde noch gerne mal einen Themenwechsel machen. Sie sind auch Familienministerin. Das war noch ein Projekt aus der türkis-blauen Regierung damals, nämlich die Indexierung der Familienbeihilfe. Da geht es darum, dass für Kinder, von die im Ausland leben, wurde dann die Kinderbeihilfe sozusagen an die Lebenserhaltungskosten des jeweiligen Landes angepasst. Also sprich in Rumänien, Bulgarien natürlich um einiges niedriger als in Österreich. Es gab damals schon den Vorwurf, dass das diskriminierend und nicht zulässig ist. Die EU-Kommission hat eine Klage eingereicht beim EuGH. Jetzt gibt es ein Gutachten vom EuGH, das sagt also eben, diese Indexierung ist nicht zulässig. Wenn die Klage durchgeht, wird Österreich das zurückzahlen müssen. Es ist bis 5 Jahre rückwirkend, kann man die Ansprüche dann wieder geltend machen. Ich glaube, es waren 62 Millionen 2019, die sich Österreich hier erspart hat. Das heißt, wenn da jetzt die Klage durchgeht, wovon auszugehen ist, was alle Experten sagen, wird es sehr teuer für Österreich. Woher kommt denn das Geld dann?
Also im Grundzugang möchte ich mal nur meine Perspektive inhaltlich draufgeben, nämlich, dass es schon für einen grundsätzlich legitimen Zugang halte, dass wenn Österreich die Familienbeihilfe ins Ausland transferiert, an Kinder, die in Rumänien oder in Bulgarien oder wo auch immer leben, dass diese Familienbeihilfe dann an die Lebenserhaltungskosten dort angepasst wird, an den Lebensstandard angepasst wird. Das finde ich eigentlich einen logischen Zugang. So, dass man sich selbstverständlich das rechtlich geprüft wird oder aktuell eben in Prüfung ist durch die europäischen Gerichte, ist auch in einem Rechtsstaat, aber auch in einer Rechtsgemeinschaft wie der Europäischen Union auch legitim. Und für mich als Familienministerin, die jetzt sozusagen dann im Vollzug dieses Urteils steht, das ja noch nicht da ist, ist meine Aufgabe, Vorbereitungen in alle Richtungen zu treffen. Wir wissen noch nicht so konkret, wie Sie das formuliert haben, in welche Richtung das Urteil gehen wird oder was das womöglich dann für Österreich bedeutet. Es gibt einmal eine Stellungnahme vom sogenannten Generalanwalt, der, wenn man so will, die in diese Richtung deutet, aber das ist einfach noch kein Urteil. Aber selbstverständlich kann ich absolut klarstellen, egal wie dieses Urteil ausgeht, wir sind vorbereitet und werden das Urteil vollziehen.
Vorbereitet heißt was? In dem Sinne können Sie sich ja nur darauf vorbereiten, dass man es zurückzahlen muss oder zumindest einen Teil davon zurückzahlen muss.
Wenn es so sein wird, werden wir in Österreich selbstverständlich dieses Urteil vollziehen und selbstverständlich, wenn das das Urteil sein sollte, ja, aber wirklich einmal mit einem Konjunktiv noch, das ist mir schon wichtig zu betonen, weil also man kann im Vorfeld nie sagen, wie ein Höchstgericht entscheidet, wie wir in vielen Bereichen schon gesehen haben, dann werden wir das Urteil vollziehen und dann wird es selbstverständlich auch die notwendigen Rückzahlungen oder was auch immer geben.
Jetzt sind Sie erst seit kurzem auch Medienministerin, wo gerade eigentlich relativ viele Probleme oder Dinge zu lösen sind, die aufgepoppt sind. Wie werden Sie zum Beispiel umgehen mit der ältesten Zeitung der Welt, der Wiener Zeitung, die ja eigentlich ihre Geschäftsgrundlage verloren hat, die Zwangsinserate der Unternehmen? Wie wird das damit weitergehen?
Also erstens einmal eine Aufgabe, die mit großer Freude ausübe. Die Medienagenten übernommen zu haben, ist etwas, was ich ganz großartig finde, weil ich finde, dass Medien einfach für die Demokratie und für die Stärke einer Demokratie ganz was Wichtiges sind. Und ja, es
hören
gibt
wir
viele,
gerne.
Ja, ist so und deshalb sehe ich es auch irgendwie so als meine Aufgabe als Medienministerin, auf den Medienstandort zu schauen, in unterschiedlichen Belangen, also Medienförderungen, Transparenz sozusagen, oder kommen wir vielleicht nur dazu.
Absolut.
Und natürlich eine Frage ist, wie man mit der Wiener Zeitung umgeht. Sie haben es angesprochen, die sogenannten Pflichtveröffentlichungen, durch die Wiener Zeitung finanziert war, werden fallen, das ist so vorgesehen. Und dann ist die Frage, wie ein neues Modell der Wiener Zeitung aussehen soll. Mein Wunsch ist, dass selbstverständlich eine Redaktion aufrechterhalten bleibt, dass es selbstverständlich auch weiterhin einfach die Wiener Zeitung gibt. Ich glaube, das ist ein Wert. Wie das genau sein wird, das sind wir aktuell auch in Gesprächen mit der Wiener Zeitung selbst. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass es neben dem Aufrechterhalten der Wiener Zeitung aber natürlich auch einen neuen sozusagen öffentlichen Wert gibt. Ja, früher waren es die Pflichtveröffentlichungen. Wenn es hier weiter Unterstützung von staatlicher Seite gibt, dann muss da ein anderes Konzept jetzt dahinter stehen. Aber ich möchte nicht sozusagen mit Ihnen verhandeln, sondern mit Ihnen die Ideen spinnen, sondern mit der Wiener Zeitung ist mir wichtig, dass man das gemeinsam mit denen macht.
Es wird eine neue Aufgabe geben und sie wird weitergehen. Höre ich jetzt raus.
Also es wird jedenfalls die Redaktion weiter bestehen. Es wird jedenfalls an Konzepten gearbeitet, wie man die Wiener Zeitung in diesen neuen Voraussetzungen neu konzipieren und neu denken kann.
Die Medienpolitik der Regierung war zuletzt auch im Gerede, war in den Sideletters, in den viel zitierten, auch der türkis-grünen Regierung zu finden. Da ging es um den ORF-Stiftungsrat. Es wurde auch schon gesagt, man muss die Medienförderung neu aufstellen. Transparenz haben Sie schon angesprochen. Es geht um die Inserate. Wie weit ist denn da irgendeine Reform schon gediehen?
Ja, also ich habe jetzt gestartet, gemeinsam mit dem Koalitionspartner, diese sogenannten Medienkonferenzen. Das sind eine Vielzahl an Gesprächen, auch eine Vielzahl an Arbeit, aber im positiven Sinne von Vertretern der Branche, die ich treffe oder die wir treffen, bis hin über Rechtsexperten, die Wissenschaft, aber natürlich auch digitale Medien zum Beispiel, Startups, die wir in dem Bereich treffen, also die Bundesländer, mit denen wir uns austauschen, die Sozialpartner, mit denen wir uns austauschen, um an folgenden Dingen zu arbeiten. Zum einen, wie kann ein neues System bei der Inseratenvergabe aussehen? Ja, ich möchte hier einfach, ich glaube, da darf man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Inserate haben einen Wert. Also ist auch gut, dass es Inserate gibt. Ich selber mache Kampagnen als Frauenministerin, den Gewaltschutz betreffend, weil ich finde, jede Frau muss wissen, wo ein Gewaltschutzzentrum ist, beziehungsweise wo sie Hilfe findet in einer schwierigen Situation. Das ist absolut legitim und auch die Aufgabe der Politik, dass sie die Bevölkerung informiert. Aber klar ist auch, immer wenn Steuergeld investiert wird, braucht es die höchsten Standards an Transparenz, an Nachvollziehbarkeit, an Einsicht. Also das bringt natürlich eine gewisse Bürokratie mit sich, aber das braucht es halt einfach, wenn wir für Steuergeld sprechen. Und was wir da an neuen Standards einsetzen können, das haben wir jetzt gerade auch mit Rechtsexpertinnen und Experten besprochen. Also da wird es jedenfalls sozusagen eine neue Struktur geben, wie wir nachvollziehbar, transparent auch Inserate vergeben können. Es gibt ein Medientransparenzgesetz, das kann man nachschärfen. Also sehe ich da auch durchaus eine gesetzliche Veränderung.
Von welchem Zeitrahmen sprechen wir denn da?
Ja, das ist immer die Frage. Das ist nicht so leicht deshalb zu beantworten, weil ich noch in der Mitte dieses Prozesses bin und auf der anderen Seite beispielsweise auch das Medientransparenzgesetz nicht nur die Bundesregierung bindet, sondern es hat eine verfassungsrechtliche Grundlage. Das bindet die Länder und natürlich auch Unternehmen beispielsweise, die in einer Mehrheit der öffentlichen Hand stehen. Und da ist natürlich ein großer Abstimmungsbedarf, aber ich glaube, wenn man sozusagen auch mit der Branche spricht, dann sieht man, ich bin da wirklich mit einem Zug zum Ziel. Aber Sie verstehen, wenn ich mich vielleicht nicht festnageln lasse auf eine konkrete Deadline, aber wir arbeiten.
Unkonkrete Deadline.
Jetzt gibt es aber auch noch die ORF Digital Novelle.
Ja.
Der ORF will ja viel mehr Spielraum kriegen für seine Digitalaktivitäten. Da gibt es einen Player, da möchte er nicht nur, dass die DVD quasi länger als 14 Tage mal zugreifen kann auf Inhalte, sondern er will noch mehr digitale Inhalte Bewegtbild hinstellen. Natürlich eine totale Konkurrenz für uns Zeitungen. Jetzt gibt es vom Zeitungsherausgeberverband ja auch die Bestrebungen, dass die blaue Seite, die eine sehr, sehr hohe oder die höchste Reichweite aller Digital-Seiten hat, dass die eingeschränkt wird dafür. Also man gibt dem ORF auf der einen Seite den Player, wo er mehr Bewegtbild hat, andererseits die Konkurrenz zu den Tageszeitungen, die blaue Seite, dürfte dann nur mehr quasi die aktuellsten Meldungen, aber keine Magazingeschichten dort haben. Ist das der Kompromiss, wie er ausschaut?
Also aktuell ist der Stand so, dass wir uns innerhalb der Regierung verständigt haben, dass es eine ORF-Digitalnovelle gibt. Da gibt es aus dem Herbst einen Ministerratsvortrag dazu, an den ich auch gebunden bin. Deshalb wird es eine ORF-Digitalnovelle geben. Jetzt ist es natürlich so, dass ich das Ziel oder das, also ich teile auch den Ansatz, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach auch in ein digitales Zeitalter vermehrt eintreten kann. Ich finde, das haben sich auch die Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier in Österreich eben auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen, verdient. Und mir ist aber auch klar, dass der ORF der Marktplayer ist sozusagen. Und
wenn man finanziert im Gegensatz zu uns. Nicht?
Und wenn man hier an Schrauben dreht, dass der sehr starke Marktmacht hat, dass das dann Auswirkungen auf den auf die anderen beteiligten Medienstandards hat, auf die privaten Medien. Und jetzt sehe ich mich in meiner Funktion als Medienministerin sehr wohl in der Funktion und in der Rolle, dass wir schauen, dass wir insgesamt den Medienstandort stärken. Nicht nur den ORF, sondern dass das selbstverständlich eine Vielfalt der Medien in Österreich geben soll und dass wir nicht sozusagen, dass ich nicht der Rechtsanwalt des ORF bin, sondern dass wir insgesamt schauen, wenn wir an Schrauben am Medienstandort drehen, dass das auch ein gewisses Gleichgewicht und eine Ausgewogenheit für die gesamte Branche beinhaltet. Aber es gibt schon noch eine Perspektive und die ist die Menschen in Österreich. Ja. An einem Beispiel, ORF.at ist ein sehr beliebtes Medium auch, ja, und mir ist schon auch wichtig, dass sozusagen die Menschen auch etwas bekommen, auch um die Gießgebühren, auch um die Gebühren, die sie zahlen und dass das irgendwie in einem gemeinsamen auch in einer Balance steht. Ja? Also diese Perspektive möchte ich als Ministerin selbstverständlich auch einnehmen. Und es gibt derzeit Gespräche auch zwischen der Branche mit uns, mit dem ORF und ich hoffe, dass wir hier diese Balance gemeinsam auch herstellen können.
Das heißt, Sie schalten die blaue Seite nicht ab, weil es ist ja so, dass also deutsche große Rundfunkanstalten, die gebührenfinanziert sind, die haben so eine Nachrichtenseite gar nicht.
Nein, das steht nicht zur Debatte.
Ich würde jetzt noch gerne noch einmal einen Themenwechsel machen, weil Sie sind auch Frauenministerin. Und ich kann mich erinnern, nach Ihrem Amtsantritt haben Sie in einem Interview gesagt, dass Sie keine Feministin sind. Sehen Sie das immer noch so? Also es gab ja auch die Diskussion, also gerade die Corona-Zeit hat die Frauen oder auch die Debatte um die Frauenrechte sozusagen ins Mittelalter zurückgeschleudert. Es war vieles wieder Aufgabe der Frauen. Haushalt, Homeoffice, Kinderbetreuung, sind Sie immer noch keine Feministin?
Also was ich immer gesagt habe, war, dass ich mich selbst definieren möchte. Dass ich das, was ich für Frauen tun, gern selbst definieren möchte. Dass ich eine Kämpferin für Frauen bin. Und ich möchte aber sagen, dass ich wirklich sehr, sehr schätze, auch viele feministische Vereine, die ich auch unterstützen darf als Frau Ministerin, mit denen ich auch zusammenarbeite. Großartige Frauen auch hier in der, also sozusagen in der feministischen Szene, mit denen ich gut zusammenarbeite. Also das ist niemals auch eine Geringschätzung, ganz im Gegenteil. Ich möchte nur sagen, ich glaube sozusagen, es gibt viele Frauen in Österreich, die tagtäglich ihre Frau stehen, die für die Frauen in Österreich kämpfen, die für ihre Töchter kämpfen, die sich vielleicht jetzt nicht als Feministin bezeichnen. Ja, und ich möchte einfach eine Frauenministerin sein für alle Frauen in Österreich, ja, und eine Kämpferin für alle Frauen, auch wenn sie sich sozusagen vielleicht mit diesem Begriff nicht hundertprozentig identifizieren können. Und ich glaube, was uns alle eint, ist, dass wir alles tun und gemeinsam arbeiten, damit wir die Selbstbestimmung der Frau stärken. Und das eint mich mit allen feministischen Initiativen, aber auch jene, die sich nicht so bezeichnen, die trotzdem Frauenrechte
hochhalten. Aber wer sollte sich denn als Feministin bezeichnen, wenn nicht die Frauenministerin? Oder ist das für Sie so ein Schimpfwort?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Das habe ich auch nie gesagt. Ich sage nur, ich glaube, wir sind als Frauen sozusagen so weit, dass wir immer auch selbst definieren, wie wir uns sehen. Ich sehe mich als Kämpferin für Frauenrechte, für alle Frauen in Österreich und wertschätze die Zusammenarbeit.
Sind Sie dann nicht automatisch Feministin?
Wenn Sie das in Ihrer Beschreibung, in Ihrer Definition so sehen, bitte, gerne. Also gerne. Aber das soll sozusagen jeder selber beurteilen, auch meine politische Arbeit selber beurteilen. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in der Regierung wirklich viel zustande gebracht, von einem großen Gewaltschutzpaket über eine sehr, sehr schwierige Herausforderung in der Corona-Pandemie, über große Arbeitsmarktpakete für Frauen, absolut notwendig. Sie haben es angesprochen, dass die Frauen in der Krise ganz besonders belastet waren, bis hin auch zu auch Themen, die innerhalb des familiären Kontexts für Frauen wichtig sind. Erhöhung des Familienbonus beispielsweise. Aber auch natürlich immer Unterstützung, besonders für Alleinerzieherinnen. Alleinerziehende Mamas haben es wirklich ganz besonders schwer, ja, sind besonders gefordert und da ist mir auch wichtig, dort zu unterstützen.
Jetzt gibt's von der SPÖ, von den SPÖ-Frauen die Forderung nach Lohntransparenz, damit quasi irgendwann einmal es gleiche Gehälter für Männer und Frauen gibt. Wie stehen Sie dazu?
Also wir haben ja bereits ein bestehendes Einkommenstransparenzgesetz. Ich habe überhaupt nichts gegen Transparenz, ich habe überhaupt nichts gegen vermehrte Transparenz. Es gibt auch auf europäischer Ebene eine Richtlinie, die man gemeinsam gerade vorbereitet. Aktuell ist es so, dass wir in Österreich eine Einkommenstransparenz haben für Unternehmen ab 130 Mitarbeitern, wo sozusagen verpflichtend Einkommensberichte gelegt werden müssen. Ich möchte nur sagen, es wird immer sehr auf solche Einzelmaßnahmen, also auf solche sozusagen gleicher Lohn bekommt man doch Einkommenstransparenz. Das ist vielleicht eine Maßnahme, ja. Aber wir müssen uns ansehen, warum verdienen Frauen weniger als Männer?
Warum ist es so?
In meiner Analyse folgende ganz wesentliche große Baustellen. Zum einen geht es natürlich darum, dass die Frauen dann in Branchen tätig sind, wo eben der Verdienst geringer ist, nämlich nicht in den naturwissenschaftlichen Branchen, nicht in den mathematischen, nicht in den technischen, überall dort, wo es gute Jobperspektiven gibt, überall dort, wo es einen guten Verdienst gibt, sondern vielfach in anderen Branchen. Zum Zweiten ist es so, selbstverständlich auch aufgrund der Karenz, ja, selbstverständlich auch aufgrund oft der Mutterschaft, dass man dann länger in Karenz ist und womöglich dann eben auch weniger Einkommen hat. Der dritte große Baustein ist, das darf man ja auch zum Lebenseinkommen rechnen, die Pension. Also Frauen kriegen immer Vielfaches weniger Pension als Männer, was sie vielfach in die Altersarmut treibt. Da würde helfen, das sogenannte Pensionssplitting, an dem ich schon lange dran bin. Die Kompetenz liegt beim Sozialminister, aber wenn man gemeinsam ein Kind kriegt und der eine sozusagen steht voll im Job und der andere Partner ist vermehrt bei den Kindern, dann wäre es vernünftig, wenn ein Elternteil dem anderen Elternteil auch Pensionszeiten abgibt. Denn schließlich hat man gemeinsame Verantwortung in der Partnerschaft und somit sozusagen diese Pensionszeitenteilung auch vornehmen würde, automatisch. Das wäre mein Wunsch, das würde dazu langfristig helfen, ist keine Maßnahme, von der sozusagen morgen eine Frau profitiert, aber all along würde das Frauen in der Altersarmut helfen.
Für die Kindererziehungszeiten. oder für die gesamte?
Für die gesamte, genau. Also Kindererziehungszeiten haben wir ja bereits, aber auch danach, dass man einfach auch das anerkennt innerhalb einer Partnerschaft, wenn eine Mutter auch sozusagen verstärkt zu Hause ist und weniger Pensionszeiten hat, weil sie eben hier in der Kinderbetreuung tätig ist, dass die Partner hier auch Pensionszeiten zugutekommen lassen.
Aber war man gerade beim Pensionssplitting nicht eigentlich schon auf dem Weg zu einer Lösung oder zu einer Einigung? Was ist denn da passiert?
Ja, unser Gesetzesvorschlag ist eingebracht. Also wir haben ja auch bereits einen Vorschlag gemacht. Der liegt jetzt beim Sozialminister. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch sicher wieder sozusagen vielleicht eine neue Möglichkeit, das Thema noch einmal weiter aufzunehmen, jetzt auch mit dem neuen Minister. Also ich glaube, unser Anliegen ist es, in der Altersarmut von Frauen tätig zu werden, dort dagegen zu kämpfen, und das eint uns sicherlich.
Wir sind fast schon zum Schluss, beim Schluss angekommen, haben noch 5 Minuten. Wie schaut es eigentlich aus in der Koalition? Es gab ja durchaus ganz schöne Brüche. Die Grünen haben mitgeholfen, den damaligen Bundeskanzler Kurz zu stürzen mit einem angedrohten Misstrauensantrag. Ist es jetzt friedlicher zwischen Grün und Türkis?
Ja, natürlich war das auch keine so leichte Zeit, ja. Aber wir haben uns trotzdem immer auf die gemeinsame Arbeit konzentriert. Und die funktioniert gut. Also selbstverständlich haben wir in manchen Dingen doch unterschiedliche Ansichten. Das ist ganz klar, wir sind ja unterschiedliche Parteien. Aber wir haben immer gemeinsame, ganz wichtige Projekte, an denen wir arbeiten, und jetzt einfach auch große Krisen, ja, wo wir immer einen guten Weg miteinander gefunden haben. Und auch in meinen Bereichen, also im Frauenbereich ist wirklich viel weitergegangen, und da möchte ich auch einfach dem Koalitionspartner danken, dass das so gut funktioniert hat und dass wir hier viel geschafft haben, dass wir wirklich viel investiert haben, dass wir das Frauenbudget um 80% erhöht haben. Ja. Da haben wir wirklich viel geschafft. Im Medienbereich haben wir große gemeinsame Interessen, da passiert gerade sehr viel. Den Familienbonus haben wir erhöht. Ja. Also das sind in meinem Bereich ganz wesentliche Meilensteine, die wir mit dem Koalitionspartner gut abgestimmt haben und gut geschafft haben. Und deshalb bin ich wirklich auch optimistisch, dass wir das in der Zukunft auch so machen können.
Ich finde es immer recht spannend, wenn man mit einem Minister, einer Ministerin spricht und genau diese Frage stellt, kommt eigentlich immer die Antwort, die Sie jetzt gegeben haben: Wir arbeiten sehr gut zusammen. Es funktioniert wunderbar. Wir haben jeder Minister, jede Ministerin ist der Meinung, er, sie hat in ihrem Bereich sehr viel weitergebracht. Dann schauen wir uns aber zum Beispiel den regelmäßigen Vertrauensindex der Regierung an. Der geht seit Monaten einfach hinunter. Sozusagen hat die Regierung da eine eigene Wahrnehmung von sich selbst, dass es vielleicht die Bevölkerung hat?
Also für uns ist es das Wichtigste selbstverständlich, dass die Menschen auch natürlich Vertrauen haben in unsere Arbeit. Ja, und wie kann das funktionieren, indem man einfach hackelt und arbeitet. Ich glaube persönlich, das ist der einzige Weg, weil ich glaube, die Menschen erwarten sich das zu Recht von uns. So, und jetzt gibt's natürlich rundherum immer viel auch innenpolitisch schwierige Themen.
Ja. Und den ÖVP-Korruptionsausschuss.
Und ich konzentriere mich aber wirklich auf die Arbeit, weil ich glaube, dass das ist, was die Menschen von uns erwarten. Und nicht sozusagen, also parlamentarische Instrumente in allen Ehren,
aber Sie haben einen Koalitionspartner quasi, der liebt es zu sticheln in dem quasi sogenannten ÖVP-Korruptionsausschuss und den Koalitionspartner natürlich auch vor sich herzutreiben. Und jetzt war gleichzeitig auch dieser Besuch in Moskau, wo man schon auch den Eindruck hatte, der Kanzler hat ganz bewusst die Grünen da ausgespart in der Informationspolitik, also so ganz großartig jetzt nicht immer laufen.
Das war sicherlich nicht so, sondern es gibt ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Kanzler und Vizekanzler. Also das sehen wir auch tagtäglich in unserer Zusammenarbeit im Regierungsteam. Und natürlich gibt's einfach Themen, die für uns nicht so leicht sind wie andere. Ja, also natürlich ist der Untersuchungsausschuss jetzt ein Thema, wo man natürlich unterschiedliche, um es diplomatisch zu formulieren, Perspektiven auf die Themen haben, ja. So, was kann man jetzt machen? Also in meiner Stelle, sich mit diesen Themen nicht auseinanderzusetzen, ich versuche meine Energie einfach woanders zu kanalisieren. Ich habe ein sehr breites Ressort, ich habe viele Themen und ich versuche dort, wo ich sehe, dass es Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt, wenn wir gute Themen im Regierungsprogramm haben, dass ich diese Themen einfach Punkt für Punkt umsetze.
Aber letzte Frage, kann man nicht da auch jetzt mal zu dem Koalitionspartner, also schaut euch mal diesen Vertrauensindex an, der schaut nicht so toll aus, könnte man uns vielleicht mal darauf vereinbaren, dass wir uns nicht ständig Hackel reinschmeißen, zum Beispiel in diesem U-Ausschuss?
Also auf einer menschlichen Ebene, ja, weil ich finde, das ist auch so menschliche Ebene, die Sie gerade ansprechen, gibt es auch gute Bande und gibt es auch gute Gespräche und alles. Und also vielleicht scheint es auch nach außen nicht immer so, aber wir haben wirklich eine gute konsensuale Basis bei vielen Dingen und auf die konzentrieren wir uns.
Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Doris. Danke, dass wir gemeinsam die Fragen gestellt haben.
Vielen Dank auch und danke für die Einladung.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.